Hallo Leute, hier sind Thorsten
und Andi.
Mal so ein bisschen außerhalb der Reihe. Ich denke, ihr ahnt schon, nicht nur, weil ihr den Folgentitel gelesen habt, worum es geht. Diese Woche ist ein relativ schwieriges Thema bei Fortuna Düsseldorf gelandet. Der Fall schon Weißmann, die ja geplatzte Verpflichtung, die nicht getätigte Verpflichtung des Spielers. Auch für uns ein schwieriges Thema, insbesondere weil wir kein Politik-Podcast sind. Wir halten uns aber zumindest für grundsätzlich informierte Menschen und wollen dieses Thema einmal aus unserer Sicht beleuchten, auch weil es ehrlicherweise von offizieller Seite bisher herzlich wenig Kommunikation dazu gegeben hat. Ja, wir sind grundsätzlich, denke ich, halbwegs informierte Menschen, aber seht uns auf jeden Fall bitte ein bisschen nach, sollten wir hier Sachverhalte ein bisschen gekürzt oder simplifiziert darstellen. Es hat natürlich, das wisst ihr alle, mit dem Nahostkonflikt zu tun, ein unfassbar komplexes Thema und dem können wir hier in dem Sinne gar nicht gerecht werden. Aber was wir tun möchten, ist einerseits einmal nochmal den Vorgang, den Hergang der ganzen Situation ein bisschen aufzudröseln und dann aber auch zumindest aus unserer Sicht so eine Einordnung zu versuchen. Klar ist aber auch für alle, die das jetzt hier hören, hier sitzen zwei Privatpersonen, die einen unabhängigen Podcast produzieren und letztendlich ihre Meinung kundtun. Ihr könnt auch gerne natürlich anderer Meinung sein etc. Wir bemühen uns hier aber jetzt auch wirklich um Sachlichkeiten, wollen niemanden beleidigen etc. Solltet ihr euch wirklich beleidigt fühlen, kommt auf uns zu. Aber wie gesagt, das ist in dem Sinne nicht unsere Absicht. Und ja, ich denke, ist uns ganz wichtig, das einmal vorab klar zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht starten wir einfach mit dem ein bisschen mit der Timeline dieses ganzen Transfers, beziehungsweise auch Nicht-Transfers vor allem. Die Fortuna wird sich seit längerer Zeit mit dem israelischen Stürmer schon Weißmann befasst haben. Das ist ja jetzt keine Sache, die so aus der Hüfte geschossen wird. Der Spieler ist 29 Jahre, hat nach einigen etwas erfolglosen Jahren in Israel seinen Durchbruch in Österreich erzielt, beim Wolfsberger AC in der Saison 2019-2020. Da hat er 31 Spiele in 30 Toren erzielt, wurde Torschützenkönig und es folgte dann ein Wechsel nach Spanien zu Valladolid und Granada und dort steht er aktuell immer noch unter Vertrag. War zwischendurch ausgeliehen an US Salernitana, aber naja, seine frühere Quote konnte er so nicht mehr erreichen. In der vergangenen Saison hat er in etwas mehr als 20 Spielen 2 Tore erzielt.
Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast alles Sportliche, was wir in dieser Sonderfolge heute besprechen werden. Vielleicht auch, das habe ich in der Einleitung vergessen, also uns war es wichtig, tatsächlich das Thema auch jetzt zu machen, weil es natürlich ein bisschen nicht unser üblicher Stil oder unserem üblichen Folgenstil entspricht, weil dies ist sicherlich kein Thema, das man sehr humorig angehen kann, wo Selbstironie sehr stark am Platz ist und wir hatten das Gefühl, für eine normale Folge von uns wäre das so ein bisschen disruptiv, darum haben wir jetzt gesagt, wir packen das mal hier in diese Folge. Ja, Andi hat ihn gerade sportlich vorgestellt. Schon weiß man, sollte also zu Fortuna kommen. Das haben Fortuna-Fans am Montagabend so das erste Mal mitbekommen, beziehungsweise schon am Montagnachmittag gab es die ersten Gerüchte, ich glaube durch einen Artikel in der Bild-Zeitung. Und wie das dann mit so Gerüchten ist, die Leute haben angefangen, sich ein bisschen zu informieren, zu schauen, was dieser Spieler so geleistet hat. Und ja, laut diesem Bericht der Bild-Zeitung war er also am Montag bereits beim Medizincheck bei Fortuna und stand vor der Unterschrift am Dienstag bei uns. Ein bisschen aus dem Nähkästchen, ganz interessant für uns, als dieses Thema aufkam. Wir waren Montagabend im Kino.
Und mein Handy vibrierte überraschend oft in meiner Hosentasche.
Ja, ich hatte es, glaube ich, auf nicht stören im Kino, ich hätte es nicht mitbekommen. Und wir waren dann, als wir aus dem Kino kamen, da sagtest du schon zu mir, oh, da ist irgendwas im Busch,
ja,
kann man so sagen. Denn bei dem, ich sag jetzt mal, Recherchieren nach diesem Spieler fiel es nicht wenigen Leuten auf den Social-Media-Kanälen von Fortuna, nicht von Fortuna, auf den Social-Media-Kanälen. Ich glaube, allen voran ist da X zu nennen auf und es war auch nicht sehr schwer zu finden, denn im deutschen Wikipedia-Eintrag zu diesem Stürmer fanden sich ein paar, ja, man kann schon sagen, besorgniserregende Hinweise zu politischen Kommentaren, die der Spieler schon weiß man in der Vergangenheit abgegeben hatte. Konkret ging es um einige, und das muss man auch so sagen, radikale Posts, die nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 23 erfolgt waren. Es ist immer nicht schön, solche Sachen zu wiederholen, aber ich denke, für die Einordnung ist es nicht unwichtig, wovon wir reden. Es gab also Kommentare in Social Media, die von ihm geliked wurden oder auch retweetet wurden, deutsch übersetzt. Welche logische Erklärung gibt es, dass nicht längst 200 Tonnen Bomben auf Gaza geworfen wurden? Gaza auslöschen, es gibt keine Unschuldigen, wir müssen sie nicht warnen, bevor man sie bombardiert, löscht Gaza einfach aus. Die Kinder von Gaza 2014 sind zu den Mördern von 2023 geworden. Schluss mit Werten, Mitleid oder Menschlichkeit, die man denen gegenüber zeigen muss, ist vorbei. Sprich, und ich möchte das so drastisch formulieren, es handelt sich hier um Aufforderungen zum Genozid, die geliked und natürlich, er ist eine öffentliche Person, im Rahmen seiner Followership ja weiter verbreitet worden.
Ja, dieses Wissen sorgte dann für die angesprochene Sorge in der Anhängerschaft, nennen wir es mal sehr klein gesagt Sorge. Es gab wohl Erklärungen von Seiten von Sean Weißmann, ein Mitarbeiter der Social Media Agentur, habe aus der Emotion heraus das getan. Aber so eine richtig glaubhafte Distanzierung konnte man auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht finden. Und ja, die Proteste wurden größer, sodass sich also der Admin der Fortuna-Seite auf X genötigt sah, die aufgebrachten Fans so ein bisschen zur Besonnenheit aufzurufen, doch Menschen nicht aufgrund eines Wikipedia-Eintrages vorzuverurteilen. Das war eine etwas unglückliche Botschaft. Die Informationslage ging da bereits weit über den Wikipedia-Artikel hinaus und hat so ein bisschen in dem Moment, glaube ich, auch einfach die Tragweite dieser ja Anschuldigungen gar nicht wahrgenommen.
Ja, man konnte dann auch relativ schnell feststellen, ich glaube, die wenigsten hatten den Spielernamen direkt auf dem Zettel, aber es hatte in der Vergangenheit, in seiner Zeit in Spanien, bereits Protestaktionen anderer Fangruppierungen gegeben, eben aufgrund dieser menschenverachtenden Kommentare und sogar Strafanzeigen. Also konkret im Oktober 2023 lag da eine Strafanzeige wegen der Verbreitung von Hassbotschaften im Internet in Spanien gegen Sean Weißmann vor. Dem Bericht nach, also auf dem diese Strafanzeige beruhte, hatte er da ein Bild einer israelischen Soldatin verbreitet, also weitergeleitet, retweetet, die ihre Waffe auf zwei nackte, unbewaffnete Palästinenser richtete und geschrieben, warum schießt Israel ihnen nicht in den Kopf? Es war also wirklich relativ schnell klar, dass die Gesinnung dieses Spielers mit den Werten des Vereins Fortuna Düsseldorf so eigentlich nicht vereinbar ist. Da genügt ein Blick in die Satzung. Paragraph 2 Absatz 4 ist so die entscheidende Stelle, die den Verein Fortuna Düsseldorf da auch positioniert. Und ja, ein Großteil der Fortuna-Fans, denke ich, teilt diese Werte. Die stehen da nicht ganz ohne Grund.
Ja, der Protest wurde größer und größer, insbesondere auf X und im DIFO, im Diskussionsforum. Es wurden mindestens eine Petition, von der ich weiß, gestartet. Ja, und die Menschen waren ernsthaft besorgt, dass der Verein seinen moralischen Kompass verlässt oder vielleicht sogar verliert. Und es war also so massiv, dass man also bei der Fortuna selbst weiter nachhakte. Das hat die RP berichtet. Und die Fortuna sagte so sinngemäß, man sei sich der Situation durchaus bewusst gewesen und die Berater bzw. Spielerseite hätte also Bereitschaft gezeigt, ein Statement dazu abzugeben, dass das nicht so gemeint gewesen sei, vermutlich. Und das habe wohl auf Seiten Fortuna Düsseldorf, da vermutlich Klaus Allofs und Christian Weber, erst einmal ausgereicht.
Tja, tatsächlich stellte sich aber zum einen in den Gesprächen heraus, dass es sich bei den Reaktionen Social Media keineswegs um diese übereiligen Social Media Mitarbeiter gehandelt hatte, sondern um den Spieler tatsächlich selbst. Diese Aussage über die Social Media Mitarbeiter, die ist auch aus Zeit der ersten Proteste damals aus Spanien, also die ist ein bisschen länger her, aber es wurde auch nie richtig gestellt. Ne? Das muss man auch an der Stelle dann gleich sagen. Und zudem erhielt man noch weitere Informationen, dass es sich keineswegs um einen einmaligen Ausrutscher aus der Emotion aufgrund des schrecklichen terroristischen Überfalls der Hamas gehandelt hatte. Denn diese neuen Erkenntnisse wurden mittlerweile auch in einem Artikel der FAZ aufgearbeitet. Die haben sich berufen auf Informationen der israelischen Tageszeitung Haaretz. Also ich muss an der Stelle mich immer entschuldigen, sollte ich ihren Namen falsch aussprechen. Und in der war zu lesen jetzt, dass Weißmann Anhänger von Itamar Ben-Gvir ist. Das ist der Minister für nationale Sicherheit Israels, der als gesichert rechtsextrem gilt, zur ultrarechten religiös-fundamentalen Teil der Regierung gehört. Zum Beispiel diese Woche hat er erst öffentlich gefordert, dass die gesamte Besetzung des Gazastreifens erfolgen müsse durch Israel. Und gegen ihn sind auch in diversen EU-Ländern Einreisesperren verhängt worden. Bedeutet, also diverse Sanktionen tatsächlich, nicht nur Einreisesperren. Dazu gab es mehrere gegenseitige Twitter-Nachrichten zwischen ihm und Weißmann, wo sie sich, sag ich mal, gegenseitig bestätigt und gelobt haben für das Tore-Schießen und ja, für politische Taten. So dass man also hier, und das ist nicht von uns, sondern von der israelischen Tageszeitung Haaretz, sicherlich von einem guten Verhältnis sprechen kann untereinander. Das heißt, diese rechtsextremen Personen ist so der Dunstkreis neben diesen ganzen menschenverachtenden Aussagen, in dem sich Sean Weißmann da ja letztendlich bewegt.
Ja, das wird dann ungefähr das Ende des Montags gewesen sein, vielleicht auch der frühe Dienstag. Und am Dienstag hat dann Fortuna Düsseldorf erstmalig öffentlich dieses Thema.
Und einmalig.
Genau. Erstmalig, einmalig öffentlich dieses Thema besprochen.
Und zu dem einmalig müssen wir kurz verorten. Wir nehmen das Donnerstagabend in derselben Woche auf, also am 7. August abends.
Genau.
Und das ist also unser aktueller Stand dazu. Es kann natürlich sich da jetzt noch in den nächsten Tagen entsprechend was ergeben.
Ja. Und zwar gab es einen einzelnen Infotweet über die Plattform X. Auf allen anderen Plattformen habe ich nichts finden können, wo Fortuna Düsseldorf schrieb, Infotweet, wir haben uns intensiv mit Sean Weißmann beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen. Und das ist, Stand ungefähr 22 Uhr am Donnerstagabend, sämtliche öffentliche Kommunikation von Fortuna Düsseldorf zu diesem Thema.
Ja, die Reaktion in der Bubble war grundsätzlich positiv. Es gab vor allem eine große Erleichterung, weil man natürlich ja große Besorgnis eben hatte wegen, wir hatten es eingangs schon erwähnt, wegen der Problematik, die sich mit Blick auf die Werte, aber sicherlich nicht nur des Vereins, sondern auch die Werte von vielen Menschen, also ich denke, da spreche ich für uns beide zum Beispiel, dass dieser Transfer damit eigentlich nicht vereinbar war. Und eben entsprechend gab es diese Erleichterung, aber sehr schnell gab es auch Vorwürfe, vor allem aus pro-israelischen Kreisen, dass Fortuna Düsseldorf und ihre Fans aus antisemitischen Motiven gehandelt hätten. Die Presse griff das Thema dann auch logischerweise auf, erst so ein bisschen lokal, weil es hier natürlich hochkam. Selbstverständlich die Bild, die ja auch, sag ich mal, mit ihrem ersten Artikel über die potenzielle Verpflichtung das Ganze angeschoben hatte, aber dann folgte auch, aber tatsächlich erst kurz nach oder kurzen öffentlichen Kommuniqué der Fortuna die Rheinische Post und dann ging es langsam los, der Kicker kam. Elf Freunde hatte einen Artikel zu Sean Weißmann bereits vor rund anderthalb Jahren und den Protesten und ich sag mal diesen ganzen problematischen Aussagen verfasst. Der Artikel wurde von Elf Freunde aktualisiert mit den neuen Geschehnissen um Fortuna Düsseldorf und wieder veröffentlicht. Also das zeigt auch nochmal, dass dieser Spieler und die Vergangenheit kein unbeschriebenes Blatt waren. Ja, und dann folgten, sag ich mal, auch wirklich die großen Spiegel, eben FAZ, daraus haben wir ja auch ein bisschen zitiert, Fokus etc. Der Tenor war bei vielen größtenteils neutral. Aus der Springer-Ecke, also insbesondere Bild und Welt, dazu kommen wir gleich, weniger neutral. Da wurde entweder sehr subtil, nicht so subtil, sagen wir subtil, bei der Bild diese Vorwürfe des antisemitischen Handelns durchaus ja indirekt geäußert, in der Welt sehr direkt, Transfermarkt.de weniger, die gehören auch zum Springer Verlag, die haben es tatsächlich neutral dargestellt und ja, man merkte schon, die Bild werkelte hier am Skandal, aber absolut inakzeptabel, auch wenn wir hier gerade schon beschreiben, aber da komme ich nicht drum herum, war der Kommentar von Weltkolumnist Jan Fleischhauer, der Fortuna-Fans als Hamas-Fans bezeichnete und Fortuna Düsseldorf als gesichert arisch. Eine Verleumdung der übelsten Sorte, und wenn man die Karriere dieses sogenannten Journalisten verfolgt, dann merkt man aber auch sehr schnell, mit welches Geisteskind man es hier zu tun hat. Darum sollte man sich, so schwer es ehrlicherweise auch fällt, von so einer erbärmlichen Person hier nicht triggern lassen.
Ja, der Spieler selbst hat sich auch bei X geäußert. Laut ihm sind die Likes und die Retweets, wohl 3 Likes und 1 Retweet,
gewesen, laut seiner Aussage.
Laut ihm das gewesen, genau, und ausgelöst durch den Überfall der Hamas aus der Emotion heraus entstanden, was man vielleicht sogar noch irgendwie als Privatperson nachvollziehen kann. Als Person der Öffentlichkeit finde ich das schon wieder anders schwierig. Und es geht ihm vor allem um seine nationale Identität, von der er sich nicht distanzieren will, was auch keiner verlangt, im Gegenteil. Und der Kontext des Überfalls sei im ganzen Thema hier nicht ausreichend berücksichtigt worden aus seiner Sicht.
Ja, es gab noch Statements der jüdischen Gemeinde hier aus Düsseldorf und auch ein Interview mit dem Antisemitismusbeauftragten der Stadt Düsseldorf in der Rheinischen Post. Aber von Fortuna selbst ist seit diesem initialen Kommuniqué nichts mehr zu hören. Auf der Spieltags-PK heute waren auch entsprechend nur Tino Polster und Daniel Thun zugegen. Daniel Thun wurden als allererstes natürlich Fragen zu dem Thema gestellt. Er hat sich dabei aus den Themen rausgehalten und hat ganz klar gesagt, dass er sich nur zum Sportlichen äußern wird. Und ich denke, das ist der aktuelle Stand des Ablaufs erst einmal.
Ich glaube, es soll morgen einen Termin mit der jüdischen Gemeinde geben, zwischen Vorstand und jüdischer Gemeinde Düsseldorf.
Und dem Antisemitismusbeauftragten. Dazu kommen wir aber auch gleich, wenn wir noch ein bisschen das einordnen möchten. Aber das ist ja auch die Zukunft. Wir haben ja jetzt erstmal rekapituliert, was bis zum Zeitpunkt X jetzt, Donnerstagabend, passiert ist. Und jetzt wollen wir mal versuchen, nachdem wir das jetzt wiedergegeben haben, so ein paar die Seiten zumindest aus unserer Sicht versuchen, die einzuordnen. Und da nochmal wichtig ist, das sind natürlich jetzt Meinungsstücke von uns beiden. Ihr dürft auch anderer Meinung sein und die dürft ihr auch äußern. Aber wir bitten hier um einen sachlichen und, ich muss auch sagen, fairen Umgang in dieser ganzen Angelegenheit. Ja, als erstes wollte ich ein bisschen einordnen, was ist da in der Bubble eigentlich passiert? Also im Fortuna, ich sage jetzt mal Online-Fankreisen. Ich denke, die Reaktion der Leute auf diese menschenverachtenden Aussagen, man muss das so sagen, die jetzt nicht von ihm selber verfasst, aber eben verbreitet, und auch Likes sind ein Prozess der Verbreitung in Social Media, die von ihm also unterstützt wurden. Das ist ein Schock, glaube ich, für viele Leute gewesen. Und ja, niemand möchte einen Spieler im Fortuna-Trikot sehen, denke ich, der öffentlich den Mord an Menschen unterstützt mit Aussagen, die er weiter verbreitet.
Nee, auf gar keinen Fall. Es gab noch ein paar Reaktionen ja auch, die dann den Admin angegangen haben für diesen einen Tweet, den er da montagsabends abgesetzt hat. Auch teilweise recht derbe. Da wurde auch gefordert, dass er seinen Job verlieren möge. Das halten wir, glaube ich, beide für etwas überzogen. Klar, die Reaktion dieser Tweet war nicht glücklich, um es mal so zu sagen. Aber ich finde, das ist jetzt nichts, was einen Menschen seinen Job kosten muss. Denn im Gegensatz zu anderen Tweets hat er, ja, glaube ich, einfach nur ein bisschen unglücklich agiert und nicht gefordert, dass Menschen getötet, Bomben abgeworfen oder ähnliche Dinge passieren.
Man konnte man daran natürlich sehen, die Reaktionen waren sehr emotional. Es war sofort, und es ist natürlich auch ein sehr aufgeladenes Thema, mal losgelöst, also ich meine damit den Nahostkonflikt, mal losgelöst von diesem Teilthema. Natürlich ist es ein Thema, was viele Emotionen hervorruft, weil da natürlich auf beiden Seiten Menschen leiden, Menschen sterben und das natürlich Schicksale sind, die viele Leute berühren. Was man aber sagen muss zu dieser Diskussion, die da an diesem Abend passierte, es ging niemals zu keinem Zeitpunkt um die Herkunft des Spielers, um die Nationalität, um Aspekte, die aber von Spieler- und Beraterseite in den Vordergrund
gerückt werden. Und das ist online ja dokumentiert. Man kann das nachlesen bei X, dass eben ja Herkunft, auch Religion des Spielers überhaupt keine Rolle spielten in diesen Kommentaren, sondern es ging um diese Aussagen und die Tatsache, dass Fortuna Düsseldorf scheinbar trotz dieser getätigten Aussagen eine Verpflichtung dieses Spielers anstrebt. Man hat hinterher dann gelernt, okay, es war wohl besprochen, dass der Spieler dazu sich nochmal äußern solle und ein Statement abgibt. Aber es war offenkundig, dass man das Thema einerseits vermutlich unterschätzt, aber auf der anderen Seite auch nicht korrekt eingeordnet hat, was man hier eigentlich gerade als Fortuna Düsseldorf mit dieser Verpflichtung des Spielers in Gang setzt.
Ja, das muss man klar, glaube ich, Klaus Allofs und Christian Weber anlasten, dass da die Tragweite unterschätzt wurde. Am Ende war, glaube ich, die Entscheidung, den Spieler nicht zu verpflichten, die richtige. So, das ist, also, das ist der Outcome dieses ganzen Prozesses, ist der richtige.
Der Weg.
Der Weg ist sicherlich zu hinterfragen. Und da wäre halt, und das ist ja auch ein Aspekt gewesen, der in der Bubble immer jetzt auch heute noch im Vorfeld der Pressekonferenz aufgekommen ist, dass einfach da Kommunikation fehlt.
Ja.
Es wird totgeschwiegen aktuell. Ich weiß nicht, ob die Fortuna sich mit Krisenkommunikationsexperten gerade abstimmt. Alex Jobst ist ja, glaube ich, auch bei der DFL gerade.
Alex Jobst und Arndt Hovemann sind heute bei der DFL-Mitgliederversammlung. Es stehen auch Wahlen an, bei denen beide kandidieren für verschiedene Posten in Vorstand bzw. Kommission zur Lizenzierung in Hovemanns Fall. Also ja, man hatte vermutlich auch andere Dinge gerade, aber so ist das manchmal mit Krisen. Die kommen nicht dann, wenn es einem gerade in den Kalender passt. Und um vielleicht den Teil Reaktion der Bubble abzuschließen. Ich denke, das aktuelle Gefühl bei vielen Leuten ist, dass man sich in dieser Diskussion im Stich gelassen fühlt. Auch, weil viele Beschimpfungen kommen, auch gegen Fortuna-Fans. Also ich habe, das sage ich mal, eines der auffälligsten Beispiele durch ein Organ wie die Welt und einen Kolumnisten dort. Also die Videos sind ja online abrufbar. Es ist einfach widerlich, das muss man sagen. Und die Fortuna-Fans, die hier beleidigt werden vom Verein im Moment bisher dort nicht unterstützt. Und das ist eben auch ein Gefühl, was bei vielen Leuten gerade vorherrscht. Und auch dieses Gefühl, das verstehe ich nicht nur, das teile ich auch ganz ehrlich. Das muss ich an dieser Stelle sagen.
Ja, die Fans sind aktuell die laute Stimme, die sich gegen diese Antisemitismusvorwürfe wehren. Und da auch versuchen, den Verein in Schutz zu nehmen. Ich denke, auch viele der Menschen sind wahrscheinlich auch Vereinsmitglieder, so wie wir beide ja auch. Und das fühlt sich nicht richtig an, dass wir diejenigen sind, die als Privatpersonen das ganze Thema versuchen, irgendwie kommunikativ aufrechtzuerhalten, während die das eigentlich tun müssten, aktuell bisher noch nichts dafür getan haben.
Genau. Und dann sind wir eigentlich auch beim Verein und wir haben ja schon angefangen damit zu versuchen, das Verhalten des Vereins einmal einzuordnen. Fangen wir mal auch da von vorne an, denn letztendlich hat der Verein den ganzen Stein auch ins Rollen gebracht. Es ist verständlich, dass man nach Verstärkung sucht und es ist auch natürlich absolut legitim, einen israelischen Spieler zu verpflichten. Das Problem ist, dass man eben nur mangelhaft den Background dieses Spielers überprüft hat und wie seine Aussagen in der Vergangenheit ja zu verstehen und einzuordnen sind. Offenkundig wurde das, also ich würde sagen, unterschätzt. Wenn es ignoriert worden wäre, dann wäre es noch viel schlimmer. Aber beides wirft letztendlich kein gutes Licht, zumindest hier auf die sportliche Leitung. Klaus Allofs und Christian Weber, man muss immer sagen, die stehen natürlich trotz allem auch für größere Bereiche, ne? Also natürlich werden die auch nicht alleine Background-Checks machen, etc. Aber offenkundig hat dieser Prozess an dieser Stelle hier nicht funktioniert. Klar, also für Ersteres, dass man es unterschätzt hat, spricht ja auch, dass man dieses Statement vorbereitet hat oder vorbereiten wollte, zu denen, dass der Spieler sich also nochmal zu den Dingen äußern sollte bei der Verpflichtung.
Aber die Tragweite der Problematik wurde auf jeden Fall unterschätzt. Und darum möchte ich auch letztendlich nicht unterstellen, dass das ignoriert wurde von vornherein. Das wäre jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen unfair. Das glaube ich nicht. Aber die Einschätzung dieser Situation war falsch.
Ja, leider nicht das allererste Mal, dass Themen etwas schwierig eingeschätzt wurden, beziehungsweise dass die Scheuklappen des Sports ein bisschen aufgesetzt wurden. Es gab Testspiele ohne Fans in den Niederlanden regelmäßig. Im Sommer 2023 sollte im Trainingslager ein Spiel gegen Puskás Akadémia FC stattfinden. Das ist ein Verein, der dem, sagen wir mal, politisch mindestens umstrittenen ungarischen Staatschef Viktor Orbán sehr nahe steht. Und da braucht es einfach Sensibilisierung. Es geht nicht darum, dass die Fortuna vor jedem Transfer die Fans in einer basisdemokratischen Abstimmung um Erlaubnis fragt. Aber wir haben ja eben selber auch gesagt, es ist ein so brisanter und politisch schwieriger Konflikt, dieser Nahostkonflikt. Da hätte man einfach wissen müssen, wie heiß dieser Transfer werden kann von allen Seiten aus. Und ja, spätestens auf der Jahreshauptversammlung, das wurde auch schon so zwischen den Zeilen angekündigt bei verschiedenen Tweets, die ich heute gelesen habe, wird dieses Thema auf jeden Fall zur Sprache kommen, vermutlich auch schon jetzt am Wochenende im Stadion. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da auch schon erste Spruchbänder wahrscheinlich gezeigt werden.
Und nochmal, ich denke, unsere Meinung haben wir ja klar gemacht, aber uns geht es natürlich auch darum, möglichst uns in alle Seiten hineinzuversetzen und das zu beleuchten. Wir wollen hier nicht heute einfach blind und wütend in alle Richtungen schlagen. Das haben viele Leute in den letzten Tagen bereits gemacht, von außerhalb wohlgemerkt. Aber natürlich verstehe ich, dass die sportlichen Aufgaben in der jetzigen heißen Transferphase sehr intensiv sind. Also ich glaube, das ist nicht gelogen, wenn man sagt, das ist gerade ein 24/7-Job, dass man an allen Ecken versucht, Verstärkungen heranzuziehen, Sachen sichtet etc. Und nein, ich will es nicht als Ausrede verstehen, aber ich kann ein Stück weit auch verstehen, dass man Dinge durchrutschen, dass man die nicht so intensiv anguckt, wie man es tun müsste. Ja, also ich finde, diesen Blickwinkel sollte man zumindest auch einmal sich aufsetzen. Es ist halt super intensiv. Du bist nur am Telefon mit Beratern, in Verhandlungen etc.
Der Deal wäre ja auch gut gewesen.
Nee, also. Nein, der Deal, ja, womöglich, gut, sportlich ist durchaus fragwürdig, vielleicht auch, ob er den alten Leistungsstand noch mehr erreicht. Aber ich will damit sagen, ich verstehe das schon, dass man vielleicht dieses Thema unterschätzt in dem Moment, aber man sieht ja, was dazu geführt hat, und man kann natürlich hier niemanden der Schuld freisprechen. Und man muss eben sagen, da hat man sich grandios in die Nesseln gesetzt.
Ja.
Und dann ist der zweite Aspekt, denke ich, die Kommunikation jetzt eben. Also, ne, weil wir ja sind noch auf der Seite des Vereins. Sowohl nach innen, und nach innen meine ich in diesem Fall, also interne Kommunikation kennen wir nicht, aber innen meine ich gegenüber seinen eigenen Fans. Da hat außer diesem Tweet eben keine Kommunikation stattgefunden. Und also, ne, und den Rücken zu stärken, etc., die Werte, sich der Werte auch nochmal versichern, gegenseitig. Das ist nicht so verkehrt, es klingt so plakativ, aber ich halte das nicht für unwichtig in diesem Moment. Ja, und dann die Darstellung nach außen. Also, ne, denn der Verein wird aktuell massiv beschmutzt von außen, und das ist ehrlicherweise nicht akzeptabel, dass man es im Moment so passieren lässt. Fortuna-Fans werden beleidigt, der Verein wird diskreditiert, und ja, man hört einfach nichts. Wir hatten es eben schon spekuliert, vielleicht will man dieses Treffen mit der jüdischen Gemeinde morgen am Freitag noch abwarten. Aber im Moment, es gibt ja auch da keinerlei Transparenz, weiß man als Fan nicht, woran man ist, und man fühlt sich, das sage ich ganz offen, im Regen stehen gelassen.
Es hätte ja heute auf der Pressekonferenz zum Spiel, auch wenn es, ja, es ist die Pressekonferenz zum Spiel, aber nichtsdestotrotz hätte ich die Erwartungshaltung gehabt, dass Tino Polster als Pressesprecher mindestens mal ein Statement verliest, wo er sagt, wir arbeiten das gerade intern auf und wir verwehren uns gegen solche Vorwürfe etc. pp. Das hat mich schon arg enttäuscht, dass gar, also heute hatte ich es erwartet bei der Pressekonferenz.
Ja, und dann kommen wir zum Bereich
Einordnung der Reaktion des Spielers. Ich persönlich, und nochmal, hier sind wir bei Meinungen natürlich auch, das darf man vielleicht auch anders sehen, aber es gab ja, das hatten wir eben gesagt, es gab dann eine Reaktion auch am Dienstag noch, auch auf Twitter, wo in englischer Sprache schon Weißmann oder sein Management oder zusammen verschiedene Aussagen getätigt haben. Auch die sind nachlesbar. Und ehrlicherweise finde ich dieses Statement, also ich finde es nach wie vor insofern zweifelhaft, dass auch hier die Aussagen an dem Informationsstand, den man inzwischen gewonnen haben, so nicht richtig sind. Also die offenkundige Lüge über den Social-Media-Mitarbeiter, der das angeblich getan hatte, wurde nicht mehr thematisiert, sondern ja, es wurde zumindest zugegeben, dass es der Spieler selber war. Aber es wurde verharmlost. Hier ist die Rede von 3 Likes und einem Tweet. Da haben wir eben festgestellt, schon allein bei den ganzen Sachen, die ich rezitiert habe, das war deutlich mehr. Und dann eben haben wir diese politische Nähe zu rechtsradikalen, ultrarechtsradikalen Kreisen, wie es teilweise genannt wurde, in den israelischen Medien. Das ist keine Sache, die hier aus deutschen Medien stammt, sondern die wurde von der israelischen Tageszeitung so jetzt im Zuge des Ganzen thematisiert. Und da fragt man sich natürlich schon, wie ehrlich ist das eigentlich alles hier, wenn da schon so viele Ungenauigkeiten in so einem Statement auftauchen. Und ja, man fühlt sich eben nochmal bestätigt, dass es die korrekte Entscheidung war. Man muss es auch einfach sagen, es gibt eben Grenzen, die man insbesondere als öffentliche Person nicht überschreiten sollte. Also, und das Unterstützen und Aufrufen zu Genoziden. Ich meine, mal ehrlich, da brauchen wir doch nicht drüber diskutieren. Das geht einfach gar nicht klar. Und nein, auch der wirklich schlimme Überfall der Hamas ist keine Rechtfertigung dafür, bei allem Verständnis für die Emotion, die man in diesem Zeitpunkt dann einfach fühlt.
Greift ja auch das Thema nationale Identität und Stolz auf sein Land auf. Ich glaube, er sagt so etwas wie, am Ende wird sich jeder immer für sein Land entscheiden. Das wurde ja auch weder in Frage gestellt noch ihm verwehrt. Natürlich darf er sein Land lieben. Israel, ich war selber noch nicht in Israel. Es soll ein sehr schönes Land sein. Du warst schon mal vor Ort.
Ja, ich habe Bekannte in Israel. Ich war schon dort. Es ist ein schönes Land. Es ist natürlich auch durch den Nahostkonflikt ein sehr militarisiertes Land. Das ist etwas, was einem sofort auffällt, wenn man in Israel unterwegs ist. Aber ich war in Jerusalem. Ich war in Tel Aviv. Ich war am Toten Meer. Ich habe viele schöne Orte gesehen tatsächlich. Und natürlich ist es ein Land, das man liebt. Kann, darf und auch vielleicht sollte, wenn man Israeli ist. Das ist ein Thema, das niemals von Seiten Fortuna oder Fortuna-Fans in irgendeiner Form aufgemacht wurde.
Nee. Und die Akzeptanz hört dann da auf, wo man halt anderen Menschen den Tod wünscht. Und das spielt keine Rolle, ob jemand Israeli, Deutscher, Franzose, Norweger, Spanier, sonst woher kommt. Total egal. Das tut man einfach nicht.
Nein, das ist ein No-Go. Und das ist die berühmte rote Linie, die überschritten wird. Und dann hat es nichts mehr mit Vaterlandsliebe zu tun, wenn ich eben solche Sachen verbreite und unterstütze. Und natürlich kann man in diesem Zusammenhang auch immer das Argument vorwerfen, ja, aber hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Und ja, grundsätzlich haben Menschen eine zweite Chance verdient. Aber meiner Meinung nach nur dann, wenn ich auch feststelle, dass ihr Bedauern an einer Verfehlung wirklich ehrlich ist. Und das ist ein Problem. Für mich ist das hier auch in diesen aktuellen Statements so nicht erkennbar. Und ehrlicherweise so eine reine PR-Erklärung für die Öffentlichkeit bei der Vertragsunterschrift und dann legen wir jetzt aber los mit Tore schießen. Das wäre mir auch ein bisschen zu dünn gewesen, wenn man das gemacht hätte. Denn eine Distanzierung hat es in dem Sinne, wenn man sich all diese Quellen anguckt und all diese Berichte von damals, hat es nie gegeben. Es hat immer nur Rechtfertigungen gegeben, aber niemals ein, ich bedauere das zutiefst, solche Aussagen darf man nicht treffen. Und also was man eben Glaubhaftes an dieser Stelle sagen könnte, ich habe es nicht gefunden.
Nee, das wäre halt so eine klassische Non-Pology, ne? Das,
ja.
Ja. Tja.
Und man muss ja einfach sagen, Sean Weißmann ist ein erwachsener Mensch,
ja,
der die Konsequenzen seines Handelns absehen
und damit auch leben muss. Ich empfinde auch hier Empathie, denn vermutlich hat er sich dadurch irgendwie seine Karriere zerstört. Es ist bestimmt auch kein Zufall, dass seit dieser Zeit die sportlichen Leistungen gelitten haben, weil der Druck ja auch dadurch immer in seiner Karriere präsent war. Das ist auf eine gewisse Weise tragisch, aber Mitleid bei all den Dingen, die er da zur Schau gestellt hat und zur Schau stellt, Mitleid kann ich da nicht haben. Das muss ich auch ganz klar sagen. Mein Mitleid gehört den Opfern, und zwar auf beiden Seiten in diesem Konflikt, sowohl im Gazastreifen, die hungernden Menschen, Tausende, die dort hungern, als auch den Opfern der Anschläge, den Geiseln, die immer noch in der Gewalt der Hamas sind. Das sind alles schreckliche, schreckliche Bilder. Und diese Verrohung, diese Missbilligung jeglicher Menschlichkeit in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht abstoßend, widerwärtig, es ist traurig, es ist zutiefst besorgniserregend. Und ich denke, das führt uns ja zum nächsten Punkt.
Da wollen wir uns mal die öffentlichen Reaktionen ansehen. Da gab es natürlich eine, nennen wir sie mal, neutrale Presse. Die Rheinische Post hat sich dazu geäußert, die Jüdische Allgemeine, Elf Freunde, die FAZ. Da haben wir das Thema relativ neutral dargestellt. Patrick Nowak hat eine Meinung dazu geschrieben und hat das Vorgehen der Fortuna als nachvollziehbar auch dort quasi dargestellt.
In der RP, genau.
In der RP. Und dieser wirklich aus unserer Sicht komplett absurde Vorwurf, dass die Fortuna hier aus antisemitischen Gründen gehandelt habe, wie sie gehandelt hat, spielt hier keine Rolle. Und das ist ja auch in der Jüdischen Allgemeinen so, die das Ganze ebenfalls neutral darstellt.
Genau. Ein bisschen anders sieht es eben beim Springer Verlag aus, das haben wir schon erwähnt, und wir wollen dem Springer Verlag hier wirklich keinen Raum groß geben. Der hat seine eigene Agenda, was das Thema betrifft. Bei Bild war es wohl sogar kurz auf Seite 1, also online und natürlich entsprechend skandalisiert. Über den Weltkolumnisten habe ich schon mehr gesagt, als es wirklich wert ist. Ja, dieser Verlag ist in seiner Meinungsmache auch außerhalb dieses Themas ehrlicherweise so ekelhaft, dass sie mich nie, also ich will mich da nicht weiter mit beschäftigen. Unterstützt sie nicht, unterstützt Bild, Welt, unterstützt sie nicht, geht nicht auf diese Webseiten. Jeder Klick hilft ihnen. Lasst es. Ja, und dann haben wir noch die, ich versuche es so neutral wie möglich zu formulieren, aber man muss es schon sagen, die ideologisch verblendeten Kreise, die natürlich, also ich meine damit die Kreise, die sehr stark pro Israel sind und keinerlei Kritik an gewissen Positionen. Das betrifft jetzt nicht nur diesen Fall, sondern generell. Ich denke, es gibt, und ich versuche hier wirklich eine neutrale Position in diesem Konflikt einzunehmen, es gibt eine Menge Dinge, die man am Vorgehen der israelischen Regierung kritisieren kann. Und man kennt das sicherlich im Rahmen dieses Konflikts, dass diese Kritik meistens sehr starke Vorwürfe aus dieser sehr konservativen Pro-Israel-Ecke ja nach sich führen. Und natürlich sind sehr, sehr viele Menschen aus diesem Bereich auch auf dieses Thema angesprungen. Ehrlicherweise, ich war da schon überrascht, weil ich mich in diesen politischen Kreisen jetzt nicht bewege und mich da nicht mit auseinandersetze, also mit, ne, dass ich da so politisch diskutiere. Aber dieser Hass, der da ausgekippt wurde über Fortuna Düsseldorf und die Anhänger aufgrund dieser, also aus Grund dieser Dinge, die da passiert ist, also das hat mich schon erschrocken, aber wenn man natürlich drüber nachdenkt, das gibt es bei vielen Themen, ich sage wirklich Stichwort AfD oder sonst was, dass dort so toxische Diskussionen geführt werden, dass, also im Grunde kann man es nicht Diskussion nennen, weil es überhaupt keine Diskussionskultur ist, die da vorherrscht. Und das ist, ohne dass es jetzt hier zu einer Pauschalkritik ausarten soll, aber es hat nochmal eigentlich gezeigt, die negativen Seiten von Social Media, wie es im Jahr 2025 funktioniert, dass Menschen Hass einfach zu anderen Menschen tragen, dass diese Menschen niemals eigentlich differenzieren, was hier eigentlich wirklich passiert ist, sondern nur sehen, ein israelischer Spieler wurde ein Vertrag verweigert und blind in alle Richtungen losbeißen und wüten, statt eben sich mal mit der Sachlage auseinanderzusetzen. Und da stellt sich dann immer die Frage, ja, haben sie es versäumt? Konnten sie es nicht oder wollten sie es nicht? Und leider ist die pessimistische Befürchtung hier, viele Menschen wollten sich gar nicht differenziert mit der Sachlage auseinandersetzen. Und die betrifft ja dann, und das ist vielleicht jetzt auch so, dann sag ich mal, die Folgeerscheinung davon, dass das Narrativ des Antisemitismus bei Fortuna Düsseldorf.
Ja. Und das ist tatsächlich, wenn man sich einfach mal eine Minute hinsetzt und logisch überlegt, was da eigentlich passiert ist, ist das komplett absurder Quatsch. Denn wenn die Fortuna keinen israelischen Spieler bei sich haben wollen würde, dann würde sie keinen israelischen Spieler scouten, zum Medizincheck einladen und schon möglicherweise gemeinsame Statements zu in der Vergangenheit geschehenen Dingen vorbereiten. Und naja, alleine diese drei Aspekte, die da in der Vergangenheit bereits passiert sind, zeigen ja dann, na gut, anscheinend wollten wir schon einen israelischen Spieler verpflichten und haben es halt aus komplett anderen Gründen nicht getan. Und das ist halt einfach ein sehr einfacher Reflex, der aufgrund der sehr schlimmen Vergangenheit, die wir in Deutschland haben, sicherlich...
Die auch das Land Israel und noch vor der Gründung natürlich das jüdische Volk über Jahrhunderte ertragen musste.
Korrekt. Es gibt Antisemitismus, aber das Problem ist, wenn wir in solchen wirklich nachweisbar nicht antisemitischen Vorgängen den Antisemitismus suchen und propagieren, dann wird man vielleicht auch blind für die Vorgänge, bei denen er wirklich auftritt.
Ja, also man leistet seiner eigenen Sache, wenn es einem tatsächlich darum geht oder wenn es einem nur darum geht, Wut, die in einem drin ist, irgendwo hin zu kanalisieren, dann man leistet seiner eigenen Sache, dem absolut notwendigen Kampf gegen Antisemitismus, doch einen Bärendienst hiermit, wenn man das tut. Denn am Ende und langfristig wird man doch genau das Gegenteil damit erreichen. Nämlich, dass die Leute sich so genervt, verärgert, wütend, beleidigt eben ja abwenden davon, dass man solche Dinge, wie sie in diesem Land mal passiert sind, verhindern muss. Ich meine, man kann das ja politisch schon in vielen Dingen auch erkennbar. Da wird ja auch von der Rechten und auf AfD-Kreisen, da wird ja verharmlost etc. Und um das zu bekämpfen, dem etwas entgegenzusetzen, ist es bestimmt nicht hilfreich, bei jeder Situation, die auch nur entfernt mit Israel zu tun hat, Antisemitismus zu schreien und Leuten an den Kopf zu werfen. Insbesondere, wenn der Fall hier ja deutlich differenzierter ist und wenn man, um den Bogen da zu schließen, auch ehrlicherweise, und ich habe es eingangs schon gesagt, es ist ja alles ja dokumentiert, den Fortuna-Fans an keiner Stelle vorwerfen kann, dass ein antisemitistisches Motiv, dass man ein Problem mit einem Menschen aus Israel hatte, den Ausschlag gegeben hat, sondern es ging immer um die Sache, es ging um die Handlung dieser Person. Und das ist genau wie du sagst, das macht den Vorwurf absurd.
Ja.
Und darauf dann basierend muss man auch sagen, es gab dieses Interview mit Wolfgang Rolzhofen, dem Antisemitismusbeauftragten der Stadt Düsseldorf. Tobi Dinkelborg hat ihn in der RP interviewt. Und nein, er ist nicht radikal in der Form, aber er schließt sich diesem antisemitistisch motivierten Narrativ leider durchaus an. Und ich finde auch, er relativiert die Aussagen des Spielers sehr. Also was für mich davon zeigt, dass er sich nicht intensiv mit der Materie bisher befasst hatte, zumindest zum Zeitpunkt des Interviews. Und naja, also ich meine, ich kann eben diese Verunsicherung, also die jüdische Gemeinde Düsseldorf hat sich ja auch kritisch geäußert. Mhm. Und eben, wir haben die Vergangenheit ja angesprochen, ich kann das ja verstehen. Es ist immer dieses Prinzip, während den Anfängen, dass man da also aufmerksam wird, horcht, was ist da, was passiert da bei Fortuna Düsseldorf mit dem Spieler? Ich verstehe das. Ich verstehe die Angst, die Sorge, die dahinter steckt. Aber auch hier, man muss differenzieren. Es ging nicht um die Tatsache, dass er Israeli ist, dass er jüdischen Glaubens ist, etc. Es ging um menschenverachtende Aussagen, die von ihm befürwortet und verbreitet wurden. Das ist der Fall hier. Und so viel Empathie, finde ich, darf man aber auch gegenüber eben der jüdischen Gemeinde und auch dem Antisemitismusbeauftragten haben. Aber, und darum ist es gut, dass es dieses Treffen jetzt gibt, nur hier kann nur der Dialog und die Kommunikation helfen, liebe Fortuna. Klar, die wird jetzt intern da stattfinden, aber
natürlich nur mit einem sehr kleinen Teil des gesamten Diskurses, der hier vorliegt. Und ja, ich bin allerdings trotzdem tatsächlich ein bisschen enttäuscht vom Antisemitismusbeauftragten, dass er eben keine tiefere Auseinandersetzung bisher wohl mit den Dingen vorgenommen hat und ein bisschen aus meiner Sicht zu sehr auf Seiten des Spielers dann entsprechend steht. Ja. Ja, und abschließend haben wir noch, ich glaube, und das ist ein Allgemeinplatz, eigentlich muss man es nicht äußern, aber im Zuge aller dieser Diskussionen ist es leider immer wieder zu Beleidigungen, zu Polemik etc. gekommen. Und da vielleicht einfach nur den Appell, nicht, dass es wahrscheinlich hier an dieser Stelle was bringt, und es ist natürlich ein bisschen naiv, aber lasst diese Beleidigungen und persönlichen Angriffe, auch von Menschen, die eine andere Meinung haben, solange diese nicht absolut radikalisiert ist. Ne? Es gibt sicherlich Menschen, mit denen man eine Diskussion dann auch nicht weiterführen muss, weil sie sinnlos ist. Aber habt Respekt voreinander und achtet den Menschen. Menschlichkeit ist das Stichwort in all diesen Punkten hier, um die es geht.
Ja,
und das darf man niemals vergessen, wenn man über so einen Konflikt spricht. Denn das haben solche Konflikte an sich. Es gibt nur Verlierer auf beiden Seiten. Nichts daran ist schön, aber niemand ist auch zu 100% im Recht. Niemand liegt komplett falsch. Es hat Terrorismus auf der einen Seite gegeben. Es gibt fragwürdige Angriffspolitik auf der anderen Seite. So viele Aspekte. Nochmal, wir sind kein Politik-Podcast. Es gibt genügend Quellen, die das viel besser können als wir, wo ihr euch informieren könnt. Aber dieses Thema ist natürlich viel zu groß für uns, viel zu groß für den Sport, ehrlicherweise sogar, und für Fortuna Düsseldorf.
Ja, wie geht's jetzt weiter, Thorsten? Was erwarten wir vom Verein? Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen unser Schlusswort, unser Appell.
Ja, der erste Punkt ist ja immer, und das ist so die Reaktion der Leute, es sollen Köpfe rollen. Das ist beim Sport so, es müssen immer Köpfe rollen. Da ist man immer sehr schnell dabei. Aber ehrlich, können wir uns ja mal selber fragen, bringt uns das jetzt weiter, wenn jetzt quasi alle entlassen werden, die dafür verantwortlich sind? Nein, wir müssen aus Fehlern lernen, und zwar alle gemeinsam. Denn Klaus Allofs und Christian Weder stehen natürlich als Verantwortliche hier für ein Pass pro Toto. Also, ne, sie sind natürlich federführend, aber letztendlich hat der Verein auf vielen Ebenen versagt. Natürlich ist der Vorstand involviert. Der Aufsichtsrat, den wir nicht so sehr eben erwähnt haben, der hat das Thema vermutlich, das hätten wir vielleicht in der Beschreibung noch etwas näher herausarbeiten müssen, hat das Thema vermutlich Montagabend, Dienstagmorgen auch noch gepusht, aus sich heraus das nochmal weiter zu prüfen. Aber trotzdem muss man all diese Kommunikationswege im Verein, die müssen überprüft werden und Dinge wie dieser Wertekanon, die müssen im Hinterkopf bewahrt werden, und es müssen Alarmglocken angehen, wenn man auch nur den Hauch eines Verdachts hat, das könnte aber schwierig werden, dann ist es eben nicht mit einer schnellen Recherche getan, sondern dann muss man sich wirklich gut überlegen, wie man mit solch einer Spielerverpflichtung zum Beispiel umgeht, und man muss es ganz klar sagen, so etwas darf sich nicht noch einmal wiederholen.
Wir haben es gerade auch schon einmal gesagt, seid lieb zueinander Kontext. Man sollte vielleicht auch jeder sich nochmal selber hinterfragen, hat er in diesem ganzen Kontext, in den sozialen Medien, vielleicht im direkten Kontakt mit Menschen richtig reagiert? Ist es immer zielführend, wütend um sich zu beißen, zu schlagen, wenn Leute nicht exakt der eigenen Meinung sind? Gerade wir Fortun untereinander sollten doch am besten zusammenhalten und ja einen sachlichen Dialog führen, so wie wir halt jetzt auch hier versucht haben, in dieser Sonderfolge das ganze Thema ja einigermaßen unaufgeregt zu behandeln. Und ich hoffe, das ist uns auch gelungen.
Ja, und den zweiten Punkt, den wir vom Verein noch erwarten, die Kommunikation in solch einer Krisensituation muss besser und sie muss transparenter werden. Die Fans stehen hier gebrandmarkt im Regen. Ich muss offen sagen, ich finde, es ist eine Frechheit. Und dass es Bedarf gibt, ich meine, das hat man heute allein auf der PK gesehen, ne? Die erste Frage, natürlich gleich. Alle warten darauf, dass der Verein sich klarer noch positioniert. Und dieses Thema muss gelöst werden. Und das ist ein Appell an den Verein, so wie wir an die Fans appelliert haben. Und vielleicht ist er auch bald schon obsolet. Vielleicht gibt es morgen ein entsprechendes Statement. Aber es sind jetzt auch schon 2 Tage vergangen. Und ehrlicherweise sind die Leute sehr, sehr getroffen innerhalb dieser 2 Tage. Und auch hier also der Appell vom Verein, und ich möchte sagen, ich habe die Erwartungshaltung, dass es hier eine vernünftige, auch öffentliche Aufarbeitung dieses Themas gibt. Ja, und damit, ich denke, ist hierzu alles gesagt. Die mit Abstand ernsteste Folge von Gebrabbel Rot-Weiß überhaupt.
Am Wochenende wird die Tonalität hoffentlich wieder etwas fröhlicher, Thorsten.
Ja, hoffentlich. Dann geht's auch wieder um den Sport. Wir schließen einfach mit den Worten: Seid nett zueinander, respektiert andere Leute, verbreitet keinen Hass und haltet Werte hoch und geht, was das Thema Werte und persönlichen Kompass betrifft, geht keine Kompromisse ein.
Ja.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, einen schönen Abend noch.
Macht es gut. Tschüss.